HR Info. Netzwelt.
Wenn wir weltweit auf das Thema Datenschutz blicken, dann bestimmt zurzeit besonders zwei große Richtungen die Entwicklung. Zum einen gibt es den US-amerikanischen libertären Weg, also das heißt, die großen Tech-Konzerne wie Facebook, Google, Amazon und Microsoft sammeln unsere Daten. Dann gibt es den autoritären Weg, den China geht und bei dem es keinen Datenschutz der Menschen gibt, sondern am Ende die totale Überwachung der Gesellschaft steht. Der Rechtswissenschaftler Alexander Rossnagel von der Universität Kassel plädiert aber für einen dritten Weg, und zwar einen europäischen Weg. Dieser stellt seiner Meinung nach die Würde und die Persönlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt und sollte das unbegrenzte Sammeln von personenbezogenen Daten nicht erlauben. Das ist das Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Alexander Rossnagel ist auch Sprecher der interdisziplinären Forschungsplattform Forum Privatheit, die genau dieses Thema auch gerade auf der Jahreskonferenz behandelt hat. Ich habe mit Alexander Rossnagel vor allem über den US-amerikanischen libertären Weg in Sachen Datenschutz gesprochen, bei der viele personenbezogene Daten von uns allen gesammelt werden und der sehr stark unseren Alltag auch hier in Deutschland betrifft. Und natürlich habe ich mit ihm auch über den europäischen Weg gesprochen, den er befürwortet und in dem er große Chancen sieht. Ich habe ihn zunächst gefragt, was er denn genau mit dem libertären Weg der USA meint.
Der wird durch zwei Merkmale geprägt. Zum einen haben wir global agierende Internetkonzerne wie Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, die Suchfunktionen anbieten, Kommunikation im Internet, Verkaufsprozesse ermöglichen, Software anbieten, Cloud-Dienste anbieten. Dies sind in den USA so gut wie nicht geregelt bezogen auf Datenschutz. Sie stellen eine eigene Rechtsordnung durch ihre Gemeinschaftsregeln oder durch ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und zwingen quasi die Nutzer dieser spezifischen privaten Rechtsordnung zuzustimmen. Das zweite Merkmal sind die Nachrichtendienste, die auf die vielen Daten, die diese Internetkonzerne sammeln, ebenfalls zugreifen wollen und nach der Rechtsordnung der USA auch zugreifen dürfen.
Also wir haben zwei Entwicklungen. Einerseits natürlich die großen Tech-Unternehmen wie Facebook, Amazon und Google, die natürlich unsere Daten sammeln, dann aber auch die Dienste, die auf diese Daten zugreifen können. Bleiben wir gerade nochmal bei den großen Tech-Unternehmen. Da steckt ja ein Geschäftsmodell dahinter. Das heißt, diese Daten werden benutzt, um personalisierte Werbung zu schalten, oder?
Richtig. Für die Nutzer erscheinen diese Unternehmen als soziale Netzwerke oder als Suchmaschinen. Eigentlich, wenn man das Geschäftsmodell betrachtet und sich fragt, wo wird das Geld verdient, dann sind es alles Werbeunternehmen. Sie nutzen die Nutzer, die bei ihnen die Dienste abrufen, als Objekte, die sie dann werbetreibenden Unternehmen anbieten. Und dafür sammeln sie alle Daten, die sie irgendwie bekommen können, und bilden aus diesen Persönlichkeitsprofile, die sie dann für personenbezogene Werbung nutzen. Diese Werbung versteigern sie im Internet, das läuft alles automatisiert im Hintergrund ab, und können umso mehr Versteigerungen durchführen und umso mehr Werbegeld einwerben, je mehr die Nutzer in ihrem Bereich bleiben. Und es geht also letztlich um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Das ist das, was verkauft wird. Und diese Aufmerksamkeit, die wird wiederum durch Profile ermöglicht, weil wenn man über den Nutzer viel weiß, was ihn interessiert, dann kann man ihm die richtigen Nachrichten oder die richtige Unterhaltung bieten, sodass er lange in dem jeweiligen Kontext bleibt und damit viele Werbeminuten, Sekunden, Stunden ermöglicht.
Habe ich dem zugestimmt, wenn ich da Nutzer bin? Also habe ich da explizit, wenn ich mich, ich sage jetzt mal, in die Welt von Facebook bewege, habe ich da zugestimmt, indem ich mich da anmelde und die Datenschutzerklärung einfach akzeptiere? Oder wenn ich beispielsweise Google nutze, die Google-Suchmaschine, da einen Account anlege, stimme ich dann automatisch schon zu, dass diese Daten, die über mich anfallen, dass ich erlaube, dass diese Daten verwertet werden können?
Ja, wenn Sie einen Account bei diesen Anbietern sich einrichten, dann müssen Sie dem zustimmen, dass im Hintergrund alles das geschieht, über was wir uns gerade unterhalten haben. Sonst bekommt sie keinen Account. Also da gibt es keine Wahlmöglichkeiten, sondern Sie müssen dieser Datensammelei und dem Erstellen von Profilen und dem Verwenden der Profile für die genannten Zwecke zustimmen.
Sie haben von Persönlichkeitsprofilen gesprochen, die da angelegt werden. Muss ich mir das richtig so vorstellen, dass da eine große Datei über mich existiert, in der alle meine Vorlieben, alle meine Interessen abgelegt sind und anhand derer möglicherweise ein Algorithmus herausfiltern kann, was mich als nächstes interessieren könnte oder was ich möglicherweise in Zukunft, was mich in Zukunft interessieren könnte? Muss ich mir das so richtig vorstellen, dass das so eine Art Abbild von mir ist?
Also Sie haben vollkommen recht. Es sind sehr umfangreiche Profile, die hier erstellt werden und auch benötigt werden für die verfolgten Zwecke. Es sind Profile, in denen Ihre Eigenschaften gespeichert sind, Ihre Gewohnheiten, Ihre beruflichen Aufgaben, Ihre privaten Interessen, Ihre Beziehungen, Präferenzen, die Sie haben und was besonders wichtig ist, Ihr Konsumverhalten, wofür interessieren Sie sich beim Konsum und Ihre Zahlungsbereitschaft. Für was sind Sie bereit, Geld auszugeben? Was ist Ihr besonderes Interesse und wo ist das nicht der Fall?
Jetzt könnte ich ja sagen, okay, das erschreckt mich jetzt alles und ich lösche sofort meinen Facebook-Account und nutze Google nicht mehr und melde mich auch von Amazon ab, beispielsweise, wenn ich da ein großer Einkäufer bin. Schütze ich mich damit oder werden auch Profile angelegt von Menschen, die sich möglicherweise noch niemals bei Facebook oder bei Google einen Account angelegt haben?
Sie können sich insoweit vorerst mal schützen, als der Name, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer nicht unmittelbar bekannt sind. Die Internetkonzerne speichern aber nicht nur die Daten von Menschen, die bei Ihnen einen Account haben, sondern alle Daten, die Sie irgendwie bekommen können. Und die sind für Sie dann vielleicht erstmal nicht mit Name und Adresse und Telefonnummer bekannt, aber Sie sind trotzdem identifizierbar, weil auf jeden Fall die IP-Adresse oder der Fingerabdruck des Rechners bekannt ist. Und das reicht ja aus. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Facebook, ist ja ausreichend, dass jetzt die Person sich wieder meldet, die sich besonders für französischen Rotwein und für historische Romane interessiert. Und dann kann ich ihr genau diese Werbung, die diese Güter betreffen, einspielen. Da muss nicht der Name und die Adresse bekannt sein, aber es muss immer wieder die gleiche Person identifiziert werden können. Also die muss wiedererkannt werden können. Und dann kann man auf dieses Profil, das für diese Person angelegt ist, zurückgreifen und dann personalisiert diese Person bewerben.
Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ja, personalisierte Werbung, das ist jetzt okay für mich, weil mich stört das sowieso, dass ich da immer mit gestreuter Werbung belästigt werde über Produkte, die mich gar nicht interessieren. Aber ich könnte jetzt fragen, was ist denn jetzt das Gefährliche daran? Also mir könnte es doch gefallen, dass ich da personalisierte Werbung geschaltet bekomme. Was ist denn jetzt das Schlimme daran, dass diese ganzen Daten da irgendwo auf irgendwelchen Servern liegen und im Grunde ein Profil über mich existiert oder mehrere Profile sogar?
Also es ist richtig, das kann von Vorteil sein, dass man nur Informationen bekommt über Produkte, die einen interessieren könnten oder interessieren. Und man wird nicht belästigt mit Werbung, die einen gar nicht interessiert. Aber letztlich wird mit diesen Profilen ja eine Verhaltenssteuerung versucht zu initiieren. Also im Konsum soll man zu diesen Produkten geführt werden, denen man, wenn sie einem angeboten werden, nicht widerstehen kann. Das kann sein, dass man dann mehr konsumiert, als man eigentlich wollte, weil man dieser Versuchung jetzt nicht widerstehen kann. Individualisierte Produkte ist das eine, individualisierte Preise ist dann das andere. Also wenn die Ihre Kaufbereitschaft bekannt ist und ist bekannt, dass Sie eine hohe Präferenz für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Dienst haben, dann können die Preise hochgesetzt werden, weil sie, wenn sie jetzt angeregt sind, dieses Produkt zu kaufen, bereit sind, auch hohe Preise zu bezahlen, damit möglichst bald dieses Gut in ihrer Hand ist. Also insofern kann man ihre Kaufbereitschaft bis zum Anschlag ausnutzen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so komfortabel. Weiter kann man noch feststellen, diese Daten sind ja Geld wert, sind sehr viel Geld wert unter Umständen. Und dann könnte es sein, dass diese Daten an Dritte weitergegeben werden, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Also beispielsweise an Arbeitgeber, wenn sich jemand bewirbt, an Versicherungen, die versuchen, ihr Versicherungsrisiko besonders gering zu halten, an spezifische Anbieter, die besonders teure Dinge verkaufen. Also denken Sie zum Beispiel an den Gesundheitsbereich, wo man dann chronisch Kranke mit Medikamenten versorgen kann, die sehr teuer sind und so weiter. Also alles das über Menschen zu wissen, ist für viele Anbieter viel Geld wert und ist dann nicht immer zum Vorteil des Nutzers.
Okay, also es geht nicht nur um geschaltete Werbung, sondern es geht auch darum, dass ich manipulierbar werde oder beziehungsweise diskriminiert werde, weil mir dann möglicherweise teurere Preise angezeigt werden für bestimmte Produkte beispielsweise. Und das höre ich jetzt auch ganz stark heraus, man ist nicht mehr Herr über seine Daten und man weiß nicht, was da sozusagen mit diesen Daten, mit meinen eigenen Daten gemacht wird. Sie haben es am Anfang, haben Sie es angesprochen, und zwar, dass da auch die Geheimdienste ein Interesse haben an diesen Daten. Warum das?
Ja, es ist ja eine Riesenfülle von Daten über alle möglichen Menschen. Und zum Beispiel die amerikanischen Geheimdienste haben ja das Ziel, Informationen über alle Menschen auf der Welt zu sammeln, um die entsprechend einordnen zu können in freundliche und weniger freundliche Menschen gegenüber den USA. Und sie haben ihre Gesetze in den letzten Jahren erheblich präzisiert und verstärkt, insbesondere durch den Cloud Act, um ihre Unternehmen, also Unternehmen mit Sitz in den USA, zwingen zu können, ihnen ihre Informationen, auch die Informationen ihrer Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, egal wo sie gerade tätig sind, auf Anforderung hin zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben sowas wie trojanische Pferde, also Unternehmen, die nicht aussehen wie Geheimdienste, die aber am Ende Erfüllungsgehilfen der amerikanischen Nachrichtendienste sein können.
HR Info, Netzwelt.
In der heutigen Sendung spreche ich mit dem Rechtswissenschaftler Alexander Rossnagel über die weltweit vorherrschenden Entwicklungen beim Thema Datenschutz. Den amerikanischen Weg haben wir schon beleuchtet. Nun kommen wir aber zu dem europäischen Datenschutzmodell und welche Chancen dieses Modell bietet. Ich habe Alexander Rossnagel gefragt, wie wir denn in Europa mit dem Thema Datenschutz umgehen, jetzt schon, und wie wir den Datenschutz möglicherweise weiterentwickeln können.
Der Datenschutz in Europa ist an den Grundrechten auf informationelle Selbstbestimmung, auf Privatheit, auf Persönlichkeitsschutz orientiert. Er versucht, diese Grundrechte tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen im gesellschaftlichen Zusammenleben. Wir haben seit 2009 eine Grundrechtecharta in Europa und seit 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung in allen Mitgliedstaaten. Übrigens beide orientiert am deutschen Recht, also die Grundrechtecharta am Grundgesetz, die Datenschutzgrundverordnung am bisherigen Datenschutzrecht in Deutschland. Und die Datenverarbeitung wird als Eingriff in diese Grundrechte gesehen und muss daher immer gerechtfertigt werden und muss legitimiert werden. Also es darf nicht jeder einfach hergehen und Daten von anderen verarbeiten und speichern oder gar zu Profilen verarbeiten, sondern das darf er immer nur, wenn es einen legitimen Grund dafür gibt und das gesetzlich auch festgehalten ist.
Das sagt jetzt zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung.
Richtig, die Datenschutzgrundverordnung hat eine Reihe von Regelungen, die so in den beiden anderen Wegen, dem amerikanischen und dem chinesischen Weg, nicht verfolgt werden. Also wir haben zum Beispiel Datenschutzgrundsätze wie die Datenminimierung oder die Zweckbindung der Datenverarbeitung. Wir haben ich hatte es gerade erwähnt, die Rechtfertigungsbedürftigkeit von jeder Datenverarbeitung. Wir haben eine Reihe von expliziten Rechten der betroffenen Person. Die Datenverarbeiter müssen bestimmte Pflichten erfüllen, die ihnen da gesetzlich vorgegeben sind, die die Datenverarbeitung auch einschränken. Und es gibt Regelungen, die helfen, diese Datenschutzgrundsätze auch tatsächlich durchzusetzen.
Also Sie haben von Datenminimierung und Zweckbindung beispielsweise gesprochen. Das heißt, möglichst so wenig wie möglich Daten zu erheben. Und die Zweckbindung heißt, dass ich nur in diesem Zusammenhang, in dem ich dann mit dem Kunden oder mit dem Nutzer in Kontakt stehe, Daten erheben kann.
Das ist genauso richtig. Also die Datenverarbeitung darf immer nur zu einem bestimmten Zweck, nicht zu irgendeinem allgemeinen Zweck benutzt werden, nur zu einem bestimmten Zweck, der legitim ist und der gesetzlich akzeptiert ist. Und dafür dürfen nur die Daten eingesetzt werden, die unbedingt erforderlich sind. Und das ist dann die Datenminimierung.
Da steht er jetzt tatsächlich im krassen Gegensatz zu dem, was beispielsweise in den USA möglich ist und zu dem, was ja die großen Tech-Unternehmen da betreiben. Also beispielsweise, bleiben wir mal bei Facebook. Facebook sammelt ja einen Haufen Daten und versucht natürlich so viel über mich herauszufinden, wie es nur geht, oder Google ja auch. Stehen diese beiden Unternehmen oder, ich würde es mal ausweiten, die großen Datenkraken aus den USA denn jetzt nicht letztlich im total krassen Gegensatz zur Datenschutzgrundverordnung? Oder gebe ich als Verbraucher wirklich, wenn ich ja, Facebook nutze, das dann an der Eingangspforte zu Facebook schon alles ab?
Also deren Geschäftsmodell, über das wir vorhin geredet haben, ist so in der Art und Weise, wie wir es beschrieben haben und wie es auch praktiziert wird, nicht mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar. Ihre Frage ist dann, die zweite war dann, ist es dann am Ende nicht doch legitimiert dadurch, dass man eingewilligt hat? Diese Einwilligung, die kann allenfalls für die angenommen werden, die Konten, Accounts bei Facebook, Google und Ähnlichen eingerichtet haben, weil da werden sie dann gezwungen, ihre Einwilligung zu geben. Da kann man dann ganz lang drüber diskutieren. Meines Erachtens ist das dann nicht freiwillig, weil da keine Alternativen angeboten werden, außer vollkommen auf diese Angebote zu verzichten. Diese Angebote sind aber für manche Personen berufsbedingt oder sozial unverzichtbar, sodass man hier an der Freiwilligkeit der Einwilligung zweifeln kann. Keine Einwilligung haben auf jeden Fall alle die gegeben, die deren Daten gesammelt werden, ohne dass sie einen Account bei diesen Internetanbietern haben.
Und wie könnte man das Ganze jetzt weiterspinnen? Also welche Chancen hat denn Europa da in der Hinsicht, also mit diesem europäischen Weg, dass eben tatsächlich die Persönlichkeitsrechte der Menschen, der Bürger auch respektiert werden, auch gerade mit Blick auf diese amerikanischen großen Tech-Unternehmen, die Daten sammeln. Also welche Möglichkeiten hat Europa da? Also Sie haben es angesprochen, es kann ja tatsächlich eigentlich auch nicht sein, dass es keine Alternativen gibt, keine Möglichkeiten gibt, da was auszuwählen, wirklich so nach dem Motto, Verfahren wird friss oder stirb. Also entweder akzeptierst du meine Datenschutzbestimmungen oder eben nicht, dann kannst du aber meinen Dienst auch nicht nutzen. Also aus Ihrer Sicht, was müsste denn da passieren und welche Chancen hat Europa da?
Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es schon langen Prozess gibt über das Geschäftsmodell von Facebook. Das Bundeskartellamt hat Facebook aufgegeben, dieses Geschäftsmodell zu verändern. Das ist jetzt vor die Gerichte gegangen und der Bundesgerichtshof hat tatsächlich festgestellt, dass dieses Geschäftsmodell einen Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Was kann man jetzt dagegen tun? Das ist vor allen Dingen Aufgabe der Aufsichtsbehörden und da bietet die Datenschutzgrundverordnung jetzt seit Mai 2018 ganz neue Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, wenn jemand nachhaltig gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, die Datenverarbeitung zu verbieten, zu unterbinden. Und sie können Unternehmen, die das tun, entsprechend sanktionieren. Also vor der Datenschutzgrundverordnung war das Höchste, was eine Aufsichtsbehörde als Bußgeld aussprechen konnte, 250.000 Euro. Jetzt können sie bis zu 4% des Jahresumsatzes des ganzen Konzerns als Sanktion festlegen. Also das wären im Fall von Facebook, Google und Co. wären das Milliardenbeträge. So stark ist noch keine Aufsichtsbehörde eingestiegen. Aber beispielsweise gibt es aus dem letzten Jahr einen Bußgeldbefehl der französischen Aufsichtsbehörde gegenüber Google über 50 Millionen. Also das sind schon ganz andere Größenordnungen, als die vor dem Mai 2018 möglich waren. Und vor allen Dingen ist zu berücksichtigen, dass solche Sanktionen und solche Aussagen wie beim BGH, Ausbeutungsmissbrauch, dass die auch einen Reputationsschaden für solche Unternehmen und Marktnachteile bewirken. Also diese Möglichkeiten, die es jetzt gibt nach dem neuen Recht, die müssen auch tatsächlich genutzt werden, um hier die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung auch tatsächlich durchzusetzen.
Also das heißt, es gibt einen rechtlichen Rahmen, der eigentlich schon da ist, oder es gibt im Grunde auch Entscheidungen von höchsten Gerichten, die im Grunde besagen, dass diese Geschäftsmodelle nicht rechtens sind, aber dieses Recht muss eben noch durchgesetzt werden. Ist das richtig?
Richtig. Also wir haben momentan eine kleine Lücke zwischen Recht haben und Recht bekommen. Also man kann klar feststellen, dass bestimmte Verhaltensweisen dieser Konzerne rechtswidrig sind. Aber wenn man das dann versucht umzusetzen durch ein Datenverarbeitungsverbot oder durch eine Sanktion, dann hat man es erstmal mit der Rechtsabteilung dieser Weltkonzerne zu tun und die sind mit hochqualifizierten Juristen in großer Zahl bestückt. Und die setzen dann die Aufsichtsbehörde entsprechend unter Druck und man hat es mit langen Prozessen zu tun, bis dann so eine Maßnahme tatsächlich auch wirkt. Aber ich hatte es ja versucht anzudeuten, dass hier Entwicklungen stattfinden, die in die richtige Richtung gehen und die Gerichte dann Maßnahmen von Aufsichtsbehörden stützen und halten und dass dann diese Sanktionen oder die Anordnungen auch vollzogen werden können.
Also müsste das dann eigentlich irgendwann so sein, dass man dann nicht nur Recht hat, sondern auch Recht bekommt und dieses Recht auch durchgesetzt wird, dass sich dann Unternehmen wie Google oder Facebook dann zumindest, was Europa angeht, zu anderen Geschäftsmodellen letztlich hinbewegen lassen müssen, wenn sie ihre Dienste weiter hier anbieten wollen. Ist das so? Also kann man diesen Druck so stark aufbauen, dass man beispielsweise sagt, okay, dann können Facebook und Google ihre Dienste so in Europa nicht mehr anbieten, sondern dann arbeiten wir vielleicht mit einem Bezahlmodell oder ich kann auswählen, welche Daten ich Facebook und Google zugestehen möchte oder sage beispielsweise, ich möchte keine gezielte Werbung mehr haben, sondern ich möchte, wenn ich Werbung angezeigt bekomme, dann gestreute Werbung haben, aber ich möchte zumindest nicht mehr, dass meine Daten gesammelt werden. Also ist sowas denkbar? Ist das auch etwas, was Europa anstreben und auch schaffen kann?
Das wird man sehen. Facebook hat angekündigt, dass sie, wenn das tatsächlich so Wirklichkeit wird, ihr Angebot aus Europa zurückziehen. Das ist aber dann nochmal fraglich, ob das tatsächlich so stattfindet. Europa hat einen großen Markt. Es sind 450 Millionen Einwohner in Europa und die vollkommen zu ignorieren, wird sich möglicherweise auch so ein Weltkonzern nicht leisten können. Wenn das dann so ist, dann wird natürlich eine entsprechende Änderung der Geschäftsmodelle notwendig sein. Irgendwo muss ja die Refinanzierung herkommen für die Leistungen, die die Unternehmen bieten. Und diese Leistungen, jetzt Kommunikation oder Internetsuche oder Verkaufsplattform, sind ja sinnvolle Funktionen. Die sollen ja auch angeboten werden. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen. Und da kann man sich dann vorstellen, dass, Sie hatten das angedeutet, dass das refinanziert wird durch Werbung, die aber nur dann über Profile stattfinden können, wenn die Person ausdrücklich darin eingewilligt hat, und zwar beim Bestehen von Alternativen, weil man sonst ja nicht von einer freiwilligen Einwilligung ausgehen kann. Oder eine andere Alternative wäre, dass man sich sowas wie Abo-Modelle vorstellt, wie die derzeit bei Streaming-Diensten genutzt werden. Also da gibt es sicher viele verschiedene Möglichkeiten und diese Unternehmen haben mit Sicherheit auch schon einen Plan B und Plan C in der Schublade, wie sie vorgehen könnten, wenn ihre jetzigen Geschäftsmodelle irgendwo auf Widerstand stoßen.
Zum Abschluss des Interviews, was würden Sie denn sagen, was wäre so Ihre Idealvorstellung von europäischem Datenschutz mit Blick auf diese großen Tech-Unternehmen beziehungsweise auf große Unternehmen, die viele, viele Daten sammeln und Daten sammeln möchten und auf denen oder die diese Geschäftsmodelle einfach haben, dass sie mit diesen Daten dann eben tatsächlich Geld machen und Werbeanzeigen schalten. Was ist da so ihre Idealvorstellung? Was wünschen Sie sich für Europa mit Blick auf diese Datensammelwut?
Ich würde mir wünschen, dass keine Datenverarbeitung mehr stattfindet, ohne Kenntnis und Willen der jeweils Betroffenen. Die Datenverarbeitung hat oft ja einen guten Zweck, ist sinnvoll. Der Punkt ist nur, das soll nicht über den Kopf der Betroffenen hinweggehen, sondern soll diese mitnehmen und soll diese beteiligen. Die Grundsätze, die in der Datenschutzgrundverordnung aufgestellt sind, Zweckbindung hatten wir schon, Datenminimierung hatten wir auch, ausreichende Sicherheit, ausreichende Transparenz. Alles das ist möglich, ohne dass Geschäftsmodelle komplett verhindert werden. Man sieht es ja an europäischen Unternehmen, die ihre geschäftlichen Ziele auch erreichen können mit Datenschutz. Und man kann die Datenverarbeitung so gestalten, dass man wirtschaftliche Prosperität und Datenschutz zusammenführt. Und genau das ist das, was in Europa verfolgt wird und was gute Chancen hat, auf der ganzen Welt auch anerkannt zu werden. Es gibt schon 13 Staaten auf der Welt, die von der Europäischen Kommission als Staaten mit gleichwertigem Datenschutz anerkannt sind. Und es gibt viele weitere Staaten, die das auch anstreben, wie beispielsweise Brasilien, Südkorea, Chile, Indonesien, Indien, Kenia. Also über alle Kontinente hinweg gibt es Staaten, die diesen Weg, den Europa jetzt beschreitet, auch mitbeschreiten wollen. Und es kann sein, dass dies auch Auswirkungen auf die USA hat. Der Staat Kalifornien hat sich schon ein beachtenswertes Konsumerdatenschutzgesetz gegeben und ist momentan dabei, dieses so zu überarbeiten, dass es auch der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Und das ist ja der Ursprung dieser globalen Konzerne. Und wenn in Kalifornien eine Orientierung an der Datenschutzgrundverordnung entsteht, kann das möglicherweise so sein, dass dann auch in USA eine stärkere Annäherung an den europäischen Weg stattfindet und der sich dann weltweit durch Anerkennung und vielleicht auch eine gewisse Durchsetzung erkämpft.
Also das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, dann kann das Thema Datenschutz auch so eine Art Standortvorteil sein, für Unternehmen vielleicht auch, die das sehr ernst nehmen und ihre Geschäftsmodelle möglicherweise auf einem hohen Datenschutz aufbauen, die dann auch durchaus erfolgreich sein können.
Genauso ist es. Also die Staaten, die ich genannt habe, sind alles Staaten, die auf Datenschutz Wert legen. Und in denen kann das ein Wettbewerbsvorteil sein gegenüber amerikanischen und chinesischen Unternehmen, wenn europäische Unternehmen darstellen, dass sie in ihren Geschäftsmodellen den Datenschutz der jeweiligen Bürger der jeweiligen Länder respektieren.
Das sagt Alexander Rossnagel. Er ist Rechtswissenschaftler an der Universität Kassel und Sprecher der interdisziplinären Forschungsplattform Forum Privatheit. Er plädiert für einen starken Datenschutz in Europa, der auf das unbegrenzte Sammeln von personenbezogenen Daten verzichtet. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.